Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Werbung von Avea Life, einem führenden Schweizer Unternehmen in der Longevity-Forschung. Avea bietet mit Nahrungsergänzungsmitteln effektive Lösungen für gesundes Altern und Verjüngung, damit sich Menschen so lange wie möglich gestärkt, lebendig und jugendlich fühlen. Bei der Entwicklung seiner hochwertigen Supplements nutzt Avea deshalb Inhaltsstoffe, die auf der Basis empirisch zusammengetragener und bewerteter wissenschaftlicher Erkenntnisse ausgewählt werden. Avea-Produkte sind für Menschen gemacht, die ihre Gesundheitsspanne verlängern und das Wohlbefinden stärken möchten. Avea ist mit der Entwicklung des Stabilizers ein Durchbruch in der Blutzuckerregulierung gelungen. Der Stabilizer kombiniert drei kraftvolle natürliche Inhaltsstoffe, die gemeinsam die Aufnahme von Kohlenhydraten aus den Mahlzeiten reduzieren und Blutzuckerschwankungen minimieren. Dadurch können durchschnittlich 40% der Kohlenhydrate bei der Nahrungsaufnahme blockiert werden. Hohe Blutzuckerwerte und Zuckerabstürze werden so vermieden. Der Stabilizer fördert eine reduzierte Fettspeicherung und unterstützt das Gewichtsmanagement. Er ist also ein guter Wegbegleiter für ein gesünderes Leben. Gerade bei festen, kohlenhydratreichen Mahlzeiten wie Geschäftsessen, Geburtstagen oder anderen Feierlichkeiten, bei denen die Ernährung nicht immer optimal ist und zu viel Zucker konsumiert wird, ist der Stabilizer perfekt geeignet. Die einzigartige Formel unterstützt Ihren Körper dabei, einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel aufrechtzuerhalten, sorgt für einen verbesserten Energiehaushalt und trägt zu weniger Heißhunger auf Süßes bei. Die Anwendung ist einfach, eine Kapsel 10 Minuten vor einer festen Mahlzeit, maximal zweimal am Tag. Für die sprichwörtliche Qualität und Reinheit birgt, dass Avea alle Produkte in der Schweiz entwickelt und testet. Die Inhaltsstoffe werden aus Rohwaren von qualitätsgeprüften, vertrauenswürdigen Lieferanten gewonnen. Außerdem bietet Avea eine Vielzahl von Produkten an, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind. Dazu gehört auch ein DNA-plus-BioAge-Test, der den Kunden tiefe Einblicke in ihre genetische Verfassung ermöglicht. Neugierig geworden? Mehr Informationen gibt es unter avea-life.com. Avea bietet allen BTO-Hörern den Stabilizer mit 15% Preisvorteil auf die Erstbestellung. In den Shownotes dieser Episode finden Sie dafür den speziellen BTO-Code. Avea gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. Avea, bestimme selbst, wie du alterst.
BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Für alle diejenigen unter Ihnen, die den Podcast am Erscheinungstag hören oder am darauffolgenden Montag, ich wünsche Ihnen allen ein schönes Osterfest. Und ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gute Laune macht für ein schönes Osterfest im Kreise der Familie. Was machen wir diese Woche? Wir blicken ausnahmsweise mal nicht nach Deutschland, sondern in die USA. In die USA, vor allem natürlich wegen der bevorstehenden Wahlen, aber auch wegen der wirtschaftlichen Bedeutung des Landes.
You know how you spell us, right? I just picked that up. Has anyone ever thought of that? A couple of days I'm reading and it said us. And I said, you know, if you think about it, us equals US. Isn't that? Now, if we say something genius, they'll never say it.
Donald Trump, when he was commander in chief, refused to visit a cemetery, US cemetery outside of Paris for fallen American soldiers. And he referred to those heroes, and I quote, as suckers and losers. The only loser I see is Donald Trump.
In the case of the trial that we just left, one of the many that are going, every single one of them is run by Biden and his thugs. It's the only way they think they can get elected. And I think so far it's backfiring because the people of this country understand it. It's backfiring.
My predecessor and some of you here seek to bury the truth about January 6th. I will not do that. Here's the simple truth. You can't love your country only when you win.
Das ist interessant. Man fragt sich ja, wie kann es eigentlich sein, dass es eine Wiederholung der Wahl gibt zwischen Donald Trump und Joe Biden? Wie kann es sein, dass Donald Trump so gute Chancen hat gegen Joe Biden? Obwohl doch die Wirtschaft in den USA so gut läuft? Ist Bidenomics, wie man es so schön nennt, die große wirtschaftliche Wende für das Land? Oder ist Bidenomics doch nur ein reines, schuldenfinanziertes, protektionistisches Strohfeuer, von dem viele Amerikaner gar nichts haben? Ebenfalls spannend ist die Frage, welche Rolle die US-Notenbank Fed in dem ganzen Spiel spielt. Könnte es sein, dass die Notenbank die Zinsen deshalb senkt, weil sie auch die Wahlen beeinflussen möchte? Den ganzen Fragen gehen wir nach in diesem Podcast und im Gespräch mit meinem heutigen Experten, mit Professor Dr. Rüdiger Bachmann von der University of Notre Dame. Er hat einen deutsch-amerikanischen Blick auf die Ereignisse und auf das, was uns bevorsteht. Ich finde es spannend. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
In der vorletzten Woche hat die US-Notenbank Fed für Freude an den Börsen gesorgt. Jerome Powell ließ in seiner Pressekonferenz durchblicken, dass er weiterhin davon ausgeht, dass die Fed in diesem Jahr die Zinsen senken wird. Und das ist natürlich positiv für die Börsen, da freut man sich. Auf der anderen Seite muss man sich fragen, warum überhaupt? Die US-Wirtschaft steht doch sehr gut da und die Inflation ist zwar zurückgegangen, aber doch lange nicht besiegt. Auch die Financial Times rätselte, ob der Signale der Notenbank.
Eine Kombination aus starkem Wirtschaftswachstum, niedriger Arbeitslosigkeit und sinkender Inflation ist historisch gesehen selten. Die Notenbanker sind zuversichtlich, dass die US-Wirtschaft in diesem Jahr um 2,1% wachsen wird, schneller als die meisten anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften und sogar über ihre eigenen Prognose vor 3 Monaten. Während die zugrunde liegende Inflation etwas höher und der starke Arbeitsmarkt noch stärker ausfallen wird, signalisierte Powell, dass dies den Notenbankausschuss nicht davon abhalten würde, die Kreditkosten von ihrem aktuellen 23-Jahres-Hoch von 5,25 bis 5,5% zu senken. Den Märkten gefielen die Nachrichten und die entspannte Stimmung der Fed. Der S&P 500 und der Nasdaq Composite schlossen am Mittwoch auf Rekordhochs. Die Kurse von Staatsanleihen stiegen, während die Renditen sanken.
Nicht nur die Börsen stiegen und die Staatsanleihen, sondern auch Gold erreichte aufgrund dieser Meldung ein neues Rekordhoch. Jetzt fragt man sich natürlich, wieso die US-Notenbank Fed angesichts dieser sehr guten Lage der Wirtschaft ankündigt, demnächst die Zinsen zu lockern. Wenn man genauer hinschaut, stellt man allerdings fest, dass US-Wirtschaft nicht gleich US-Wirtschaft ist. Was ich damit meine? Es geht den Amerikanern sehr unterschiedlich. Gerade die unteren Einkommensgruppen sind deutlich unter Druck. Es gibt verschiedene Indikatoren, die darauf hindeuten, dass es den Verbrauchern mit geringerem Einkommen in den USA nicht so gut geht, obwohl die US-Wirtschaft insgesamt sehr gut läuft. Da sind zum einen die deutlich gestiegenen Zahlungsausfälle bei Automobilkrediten. Und diese Kredite werden vor allem von den unteren Einkommensgruppen in Anspruch genommen. Der andere Indikator sind die Zahlungsausfälle bei Kreditkarten. Wir wissen es, die Amerikaner bezahlen sehr gerne mit Kreditkarte. Alleine seit dem Jahr 2020 ist der Umsatz der Kreditkartenfirmen um fast 50% gestiegen. Im selben Zeitraum stiegen die Gebühren für den Einsatz der Kreditkarten um 51 Milliarden Dollar auf nun 157 Milliarden Dollar. Das ist ein großer Betrag. Und der Anstieg der Kosten ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Zinsen gestiegen sind im Zuge der Zinserhöhungen der US-Notenbank. Immerhin liegen die Zinsen jetzt auf einem 23-Jahres-Hoch und die Kreditgeber haben die Zinssteigerung natürlich überproportional an die Verbraucher weitergegeben. Die politischen Gegner des Präsidenten, die Republikaner, nehmen die Kreditkartenschulden als ein Beispiel dafür, wie Bidens Wirtschaftspolitik die Krise der Lebenshaltungskosten für einkommensschwache Amerikaner vergrößert. Kein Wunder, dass die Regierung von Joe Biden versucht zu zeigen, dass sie hart gegen die Kreditkartenunternehmen vorgeht, die überhöhte Gebühren erheben. Trotzdem ist festzuhalten, dass die Zahlungsausfälle bei Kreditkartenkrediten auf einem 13-Jahres-Höchst stehen, so zumindest die Daten von Moody's. Und das, während die Banken umgekehrt Rekordgewinne vermelden, eben gerade aus diesem Kreditkartengeschäft. Der dritte Indikator dafür, dass es in Amerika nicht rund läuft, sind die Aussagen von vereinzelten Unternehmen. So sagte beispielsweise Coca-Cola, dass der amerikanische Verbraucher zwar insgesamt kauffreudig sei, aber man wisse, dass gerade die Verbraucher mit geringerem Einkommen nicht mehr so viel ausgeben können. Ein weiterer, wie ich finde, sehr trauriger Indikator. Immer mehr Menschen müssen ihre steuerbegünstigten Rentenkonten plündern. Das heißt, sie heben das Geld ab, nehmen Steuerzahlungen in Kauf, einfach um sich heute Liquidität zu beschaffen. Das macht man wirklich nur im Notfall. Und deshalb kann man festhalten, dass es eben keine einheitliche US-Wirtschaft gibt. Es gibt Gruppen der Bevölkerung, denen geht es sehr gut, vor allem die Besserverdienenden. Und es gibt Gruppen der Bevölkerung, die massiv unter Druck sind durch die genannten Faktoren und natürlich auch durch die Inflation. Deshalb sind Zinsen wie auch Inflation so wichtige Themen im Wahlkampf. Sie sind ein großer Belastungsfaktor. Wie gespalten die US-Wirtschaft ist, erklärte auch Thorsten Slok, einer der bekanntesten Ökonomen an der Wall Street, im Interview mit der Financial Times.
Wenn Sie die Zinssätze erhöhen, beginnen höher verschuldete Haushalte negative Konsequenzen zu spüren. Das Gleiche sehen Sie, wenn Sie sich die Ersparnisse ansehen. Schauen Sie sich Leute an, die weniger als $25.000 im Jahr verdienen. Sie haben keine Konjunkturschecks, kein Arbeitslosengeld, keine Steuergutschriften für Kinderbetreuung und kein Geld mehr, das Sie vielleicht gespart hätten, weil Sie nicht in Restaurants, Hotels oder zu Sportveranstaltungen gegangen sind. Ihre Ersparnisse sind heute geringer als im Jahr 2019. Das Gleiche gilt für Menschen, die zwischen $25.000 und $45.000 im Jahr verdienen. Sie haben noch ein bisschen übrig, aber all die überschüssigen Ersparnisse und die Konsumausgaben kommen heute von den oberen 20% der Einkommen. Auf die Spitzenverdiener entfallen 40% der Konsumausgaben. Dies sind die Haushalte, die immer noch Tausende von Dollar für Taylor Swift Konzertkarten und Super Bowl Tickets zahlen. Sie besuchen immer noch Hotels, Kreuzfahrtschiffe, Sportveranstaltungen und Konzerte. Das Fazit ist, dass die Fed die Zinsen angehoben hat und dass steigende Zinsen Auswirkungen auf die Verteilung hatten. Diejenigen, die Schulden haben, wurden negativ beeinflusst. Diejenigen, die über Vermögenswerte verfügen, wurden positiv beeinflusst, weil der Aktienmarkt ein Allzeithoch erreicht hat, die Immobilienpreise sehr hoch sind und sogar die Bitcoin-Preise hoch sind.
Für Slok überwiegen trotz der Probleme der unteren Einkommensgruppen die positiven Effekte auf die Wirtschaft.
Wir erleben eine harte Landung für 10% der Wirtschaft. Die Zinserhöhungen zeigten Wirkung, aber sie hatten nur Auswirkungen auf die hochverschuldeten Verbraucher und Unternehmen und Banken, die anfällig für Gewerbeimmobilien sind. Aber die finanziellen Bedingungen haben sich spektakulär entspannt. Der S&P 500, das Zinsniveau, die Immobilienpreise, Kryptowährungen, M&A-Aktivitäten, IPO-Aktivitäten, alles verbesserte sich, nachdem die Fed signalisiert hat, dass die Zinsen sinken würden. Unterm Strich besteht ein enger Zusammenhang zwischen den finanziellen Bedingungen und dem realen Bruttoinlandsprodukt. Die Wirtschaft hat wieder Fahrt aufgenommen. Die Schlussfolgerung ist, dass die Kehrtwende der Fed und die darauf folgenden lockeren Finanzbedingungen genau das hervorbringen, was wir sehen.
Schon letzten Jahr hat die US-Notenbank Fed übrigens die Geldpolitik gelockert, wenngleich das nicht so kommuniziert wurde. Die Hilfspakete für die Banken haben dazu geführt, dass der sogenannte Financial Conditions Index wieder im lockeren Bereich ist. Die Zweigstelle der US-Notenbank Fed in San Francisco erklärt den Financial Conditions Index so.
Der Financial Conditions Index fasst verschiedene Finanzindikatoren in einer einzigen Zahl zusammen, mit dem Ziel zu messen, wie sich aktuelle Marktbedingungen auf die Wirtschaftstätigkeit auswirken. In der Regel handelt es sich lediglich um gewichtete Durchschnittswerte mehrerer Finanzindikatoren. Beispielsweise ist der National Financial Conditions Index der Chicago Fed ein gewichteter Durchschnitt von 105 verschiedenen Maßstäben der Finanzaktivität auf den Geld-, Schulden- und Aktienmärkten sowie im Bankensystem. Die finanziellen Bedingungen begannen sich vor der ersten Zinserhöhung durch den Offenmarktausschuss der US-Notenbank im März 2022 zu verschärfen. Und die Verschärfung setzte sich während der Phase erheblicher Leitzinserhöhungen über den größten Teil des Jahres 2022 fort. Seit Ende 2022 war die Lage zeitweise volatil, aber unter dem Strich ist die Lage etwas entgegenkommender geworden, obwohl der Offenmarktausschuss seinen Leitzins um mehr als 2 Prozentpunkte angehoben hat.
Das erklärt übrigens auch, weshalb die Börsen immer neue Höchststände erreichen. Ich hatte dazu einige E-Mails erreicht von Hörern, die gefragt haben, wie passt es eigentlich zusammen, dass der DAX, dass die US-Börsen neue Höchststände erreichen. Hier ist die Ursache zu sehen. Die weltweite Liquidität wächst weiter an und damit natürlich auch der Bedarf, diese Liquidität irgendwo anzulegen. Die Folge sind steigende Aktienkurse. Doch kommen wir zurück zu Thorsten Slock. Für ihn ist klar, da die Wirtschaft überwiegend gut läuft, da die Liquiditätsversorgung großzügig ist, von dem vor allem die oberen Einkommensgruppen profitieren, gibt es für die Fed gar keine Notwendigkeit, die Zinsen zu senken. Er geht davon aus, dass die Fed in diesem Jahr die Zinsen nicht senken wird. Das ist, wie gesagt, genau das Gegenteil von dem, was gerade von der Fed kommuniziert wurde und von den Kapitalmärkten erwartet wird. Slock ist nicht alleine. Die FT hat auch andere Ökonomen gefragt.
Dennoch glauben einige Ökonomen, dass die jüngsten US-Daten, insbesondere zur Inflation, die Zentralbank zu mehr Vorsicht zwingen werden. Die Inflation einiger Waren- und Dienstleistungspreise bleibt hartnäckig. Die Benzinkosten, das sichtbarste Maß für den Preisdruck der Amerikaner, sind seit Anfang Januar um 15% gestiegen. Einige andere Kosten wie Mieten und Kfz-Versicherung steigen weiterhin schnell. Derweil spielte ein zuversichtlicher und deutlich entspannter Jay Powell den jüngsten Anstieg der Verbraucherpreisinflation von 3,1% im Januar auf 3,2% im Februar herunter und sagte, dass saisonale Effekte hinter dem Anstieg stecken könnten. Powell spielte auch die Risiken herunter, dass der anhaltend heiße Arbeitsmarkt in den USA den Kampf gegen die Inflation behindern würde.
Trotzdem scheint die US-Notenbank an ihrer Strategie festhalten zu wollen, die Zinsen in diesem Jahr noch dreimal zu senken. So zumindest die Interpretation der Sitzungsprotokolle und der Pressekonferenz von Jay Powell durch die Märkte. Doch warum sollte die US-Notenbank Fed trotz der guten Konjunktur und trotz der immer noch hartnäckigen Inflation an der Strategie der Zinssenkungen festhalten wollen? Das führt zur Frage nach der Motivation der Notenbanker. Die Financial Times identifiziert einen klaren Profiteur dieser Strategie: das Weiße Haus bzw. Präsident Joe Biden. Sinkende Zinsen würden ohne Zweifel die Stimmung der Wähler verbessern. Schon länger gibt es Spekulationen, dass die US-Notenbank Fed aktiv wird, um eine Wiederwahl von Donald Trump zu verhindern. Und insofern würde eine deutliche Zinssenkung in einem Umfeld guter Konjunktur, guter Beschäftigung und hartnäckiger Inflation sicherlich einige Fragen aufwerfen. Stellvertretend für die These einer politischen Fed dieser Kommentar in Fortune.
Robert Edwards, der oft provokante, stets aufschlussreiche Stratege der französischen Investmentbank Société Générale, argumentierte, dass es tatsächlich zu einer überraschenden Zinssenkung kommen könnte. Seine Argumentation: Trump liegt in den Umfragen vorne. Edwards argumentierte, dass die Fed nicht dafür verantwortlich gemacht werden wolle, in einem umstrittenen Wahljahr eine Rezession verursacht zu haben, vor allem wenn die Zyniker recht haben, dass sie insgeheim die Wiederwahl von Präsident Biden befürworten. Längerfristig höhere Zinssätze können zwar dazu beitragen, die Inflation einzudämmen, könnten aber auch eine Rezession auslösen, die Bidens Wiederwahlchancen beeinträchtigt. Während die Fed eine unabhängige Institution mit neutraler Haltung sein soll, glauben Edwards und einige andere Experten, dass es sich möglicherweise um eine Farce handelt. Hinzu kommt, dass die Fed angesichts seiner Staatsverschuldung von rund 34,2 Billionen US-Dollar politisiert und unterwürfig geworden sei. Die Idee dahinter ist, dass die Fed die Zinsen nicht weiter anheben kann, weil dies die Zinsaufwendungen für die Bundesregierung zu sehr erhöhen würde und das würde Bidens Chancen auf eine Wiederwahl beeinträchtigen.
So oder so finde ich es erstaunlich, dass die Zustimmung zu Joe Biden so gering ist. Wir wissen doch, dass es einen wichtigen Grundsatz in der Politik gibt bzw. gab.
Stay focused. Talk about things that matter to people. It's the economy, stupid.
Zu Deutsch: Es ist die Wirtschaft, Dummkopf. Dieser Satz wurde 1992 von James Carville geprägt. Wir haben ihn gerade gehört in einer Dokumentation über den Wahlkampf von Bill Clinton mit dem Titel The War Room. James Carville war damals der Stratege in Bill Clintons erfolgreichem US-Präsidentschaftswahlkampf 1992 gegen den amtierenden Präsidenten George Bush, den Älteren. Sein Satz richtete sich an die Mitarbeiter der Kampagne und war als eine von drei Botschaften gedacht, auf die sie sich konzentrieren sollten. Clintons Wahlkampf nutzte die damals vorherrschende Rezession in den Vereinigten Staaten vorteilhaft als eines ihrer Wahlkampfmittel, um Bush erfolgreich zu besiegen. Doch heute haben wir eine gute Wirtschaft. Bidenomics wird viel gelobt. Wir haben gesehen, dass es natürlich einen Unterschied gibt, je nach Einkommensgruppe. Die unteren Einkommen, denen es eigentlich unter einer linken Regierung von Biden besser gehen sollte, geht es schlechter. Aber es gibt noch einen weiteren Grund für die tiefen Zustimmungswerte für Biden. Die US-Konsumenten geben seit Monaten an, dass es ihnen wirtschaftlich besser geht, im Durchschnitt. Aber die Zustimmung für Biden fällt immer weiter. Die Regel, gute Wirtschaft gleich hohe Zustimmung für den Präsidenten, gilt schon länger nicht mehr. Die Regel, it's the economy stupid, gilt in den USA nicht mehr. Und das ist das Ergebnis einer Untersuchung der Politikwissenschaftler John Seitz, Michael Tesler und Lynn Wawrek, die das erstmals in ihrem Buch Identity Crisis im Jahr 2019 aufgezeigt haben. Die drei Autoren zeigen, dass der Zusammenhang Wirtschaftslage, politische Zustimmung in den USA nicht mehr gilt. Das begann bereits mit Barack Obama. Damals gab es dasselbe Phänomen wie heute mit Joe Biden. Die Wirtschaft verbesserte sich, die wirtschaftliche Stimmung verbesserte sich, aber seine Popularitätswerte gingen stetig nach unten. Das war übrigens auch unter Donald Trump nicht anders. Interessant ist, dass dies ein rein amerikanisches Phänomen zu sein scheint. Die Autoren haben mittlerweile auch ähnliche Studien durchgeführt in anderen Ländern, auch Deutschland, und haben festgestellt, überall gilt die Regel, bessere Wirtschaft, bessere Zustimmungswerte noch, auch in Deutschland, aber eben nicht in den USA. Dieser Kontrast zwischen Westeuropa und den USA stützt die Theorie, wonach es im Prinzip andere Gründe gibt bezüglich der Umfragen. Das heißt, die Leute, die Befragten, sagen nicht mehr, wie es ihnen wirklich geht, sondern sie sind glücklich und zufrieden, wenn ihr Mann an der Macht ist und ihre Frau, und umgekehrt unglücklich und unzufrieden, wenn es der Vertreter der anderen Partei ist. Egal, wie es ihnen persönlich wirtschaftlich geht. Die Financial Times hat auch dazu berichtet.
Die US-Wählerschaft ist jetzt klar in demokratische und republikanische Fraktionen gespalten, die einander feindseliger gegenüberstehen als je zuvor, was es für wirtschaftliche Trends schwieriger macht, Menschen zwischen politischen Lagern zu bewegen. Wenn überhaupt, prägt die Politik der Wähler jetzt ihre wirtschaftliche Wahrnehmung und nicht umgekehrt. In einer besonders genialen Analyse hat der US-Politikwissenschaftler Brian Schaffner letztes Jahr gezeigt, dass selbst als es im Jahr 2022 einen Zusammenhang zwischen der Einschätzung der Wirtschaft Lage der US-Wähler und ihrer Zustimmung zum Präsidenten zu geben schien, dies eine Fata Morgana war. Anstatt dass die tatsächliche Schwere der wirtschaftlichen Probleme der Menschen das Ausmaß der Kritik an Biden bestimmt, gaben diejenigen, die ihn am meisten missbilligten, auch am häufigsten an, dass sie Probleme hatten, selbst wenn sie sie gar nicht hatten.
Klartext. Ich sage Ihnen jetzt, dass es mir wirtschaftlich schlecht geht, obwohl es gar nicht stimmt, einfach weil ich Joe Biden nicht mag. Und umgekehrt. Also, Anhänger der Demokraten sind happy, weil ein Demokrat Präsident ist und sagen deshalb, der Wirtschaft geht es gut. Anhänger der Republikaner sind unhappy, weil ein Demokrat Präsident ist und sagen deshalb, der Wirtschaft geht es nicht gut. Egal, wie es ihnen wirklich geht. Die Ansichten von Demokraten und Republikanern über die Wirtschaft sind mittlerweile drastisch verzerrt und offensichtlich von einer parteiischen Sichtweise beeinflusst. Es gibt es aber noch eine dritte Gruppe, die sogenannten Independents, die Wechselwähler, also jene, die mal demokratisch oder republikanisch wählen. Und um sie wird gekämpft. Und bei denen spielt natürlich die tatsächliche Wahrnehmung der Wirtschaftslage eine entscheidende Rolle. Und wie sieht es da aus? Hier fällt auf, dass sich die Stimmung bei allen wichtigen Kennzahlen erneut verschlechtert hat. Die Zufriedenheit liegt deutlich unter dem Niveau zum Zeitpunkt des Amtsantrittes von Joe Biden. Dies erklärt zweifellos, warum die Wahl in den USA noch lange nicht gelaufen ist und in der Tat Donald Trump eine Chance hat, erneut Präsident der USA zu werden. Es erscheint deshalb sinnvoll, sich auf eine zweite Amtszeit Donald Trumps zumindest einzustellen. Und das vor dem Hintergrund, dass es um die Demokratie in den USA nicht mehr so gut bestellt ist. Die Economist Intelligence Unit hat dazu kürzlich neue Daten veröffentlicht. So zeigen Umfragen, dass das Vertrauen der Amerikaner in ihr Regierungssystem einen neuen Tiefpunkt erreicht hat. Der von der Economist Intelligence Unit erstellte Demokratieindex stufte Amerika schon im Jahr 2016 von einer vollständigen Demokratie zu einer fehlerhaften Demokratie herab. Auf diesem Niveau verharren die USA seither. Amerika galt einst weltweit als Vorreiter der Demokratie. Und heute ist es eine fehlerhafte Demokratie. Da fragt man sich, was ist da eigentlich passiert? Und blickt man die Daten genauer an, so stellt man fest, woran es liegt, dass die USA nicht mehr so stabil sind. Im Punktesystem der Economist Intelligence Unit werden verschiedene Kategorien bewertet. Insgesamt 5. Und zwar jeweils auf einer Skala von 1 bis 10. Gehen wir sie kurz durch und beginnen mit der Fähigkeit, Wahlen abzuhalten.
Trotz der unbegründeten Behauptungen von Herrn Trump über Wahlbetrug bei den Wahlen 2016 und 2020 punktet Amerika immer noch mit seiner Fähigkeit, legitime Wahlen abzuhalten. Bei der politischen Partizipation, das heißt Wahlbeteiligung, sowie beim Wahlprozess und Pluralismus, das heißt freie und faire Wahlen, erreicht Amerika etwa 9 Punkte.
Stattdessen sind es die politische Kultur Amerikas und die Funktionsweise der Regierung, die die größten Probleme bereiten.
In der Kategorie Kultur schneidet Amerika bei der politischen Polarisierung und der allgemeinen Unterstützung der Demokratie schlecht ab. Eine kürzlich vom Meinungsforschungsinstitut Pew durchgeführte Umfrage ergab, dass mehr als ein Viertel der Amerikaner der Meinung sind, dass eine Autokratie, in der ein Führer den Kongress und die Gerichte umgehen kann, eine einigermaßen oder sehr gute Regierungsform wäre. Was die Funktionalität der Regierung anbelangt, wird Amerikas Wertung durch Misstrauen gegenüber gewählten Amtsträgern und den Eindruck von Korruption beeinträchtigt. Dieselbe Umfrage von Pew ergab, dass mehr als 80% der Befragten der Meinung waren, dass es den meisten politischen Persönlichkeiten egal ist, was Leute wie ich denken.
Dabei hängen Polarisierung und Misstrauen eng zusammen.
Amerikas zunehmend gespaltene Wählerschaft wählt immer extremere Kandidaten. Dies bestärkt bei einer Mehrheit der Wähler zu jeder Zeit die Auffassung, dass die Regierung von Leuten geführt wird, die nicht in ihrem besten Interesse handeln. Nur 40% der Gemäßigten sagten, dass es in Amerika eine Partei gibt, die ihre Meinung vertritt.
Amerikas Herabstufung auf den Status einer fehlerhaften Demokratie hat nicht so sehr mit Trump zu tun, es begann bereits vorher.
Aber dieser Trend setzte schon Jahre vor seinem Amtsantritt ein. Eine Umfrage aus dem Jahr 2012 ergab, dass 80% der Demokraten Barack Obama befürworteten, verglichen mit nur 12% der Republikaner. Damals der größte Parteiunterschied im dritten Amtsjahr eines Präsidenten. Es ist unwahrscheinlich, dass die Mängel verschwinden, wenn Trump eine zweite Amtszeit gewinnt. Aber wie der Index zeigt, wird die amerikanische Demokratie weiterhin in Schwierigkeiten bleiben, unabhängig davon, wer im November gewinnt.
Wow, natürlich ist es unwahrscheinlich, dass die Mängel verschwinden, wenn Trump eine zweite Amtszeit gewinnt. Das Ganze ist hochspannend und natürlich auch aus deutscher Sicht höchst bedenklich. Und deshalb Grund genug für mich, mit jemandem zu sprechen, der in den USA lebt und die Ereignisse direkt vor Ort beobachtet. Professor Rüdiger Bachmann. Bevor ich aber zu einem Gespräch mit Professor Bachmann komme, noch dieser Ihnen wohlbekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO Beyond the Obvious Featured bei Handelsblatt-Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für 4 Wochen lang nur für 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und natürlich auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Bachmann.
Professor Rüdiger Bachmann ist seit Juli 2020 Stepan Family College Professor of Economics an der University of Notre Dame du Lac in Indiana in den USA. Bachmann ist seit der Corona-Krise eine öffentliche Stimme in der wirtschaftspolitischen Debatte und Beratung in Deutschland. Er war Mitglied der sogenannten Donnerstagsrunde von Ökonomen im Bundesministerium der Finanzen unter Olaf Scholz und beriet dort die Bundesregierung. In den BTO-Folgen 103, 160 und 212 ist Professor Bachmann schon zu Gast gewesen. Er hat die jeweiligen Empfänger des Wirtschaftspreises der Schwedischen Reichsbank zu Ehren von Alfred Nobel gewürdigt.
Sehr geehrter Professor Bachmann, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Hallo, ich freue mich auch.
Wir haben eine Wiederholung des Wahlkampfs zwischen Joe Biden und Donald Trump. Und dann gibt es Umfragen, die zeigen, Trump hat sogar eine Chance. Sagen wir uns doch so, was passiert da eigentlich? Weil die Wirtschaft in den USA, die läuft doch super. Also in meinem Podcast habe ich immer wieder gehabt, die Wirtschaft wächst, die Produktivitätsfortschritte sind da, die locken die Firmen an, es gibt mehr industrielle Fertigung als in der Vergangenheit, also quasi Reindustrialisierung. Ich meine, normalerweise wird doch da ein Präsident mit Venenfahnen wiedergewählt. Oder geht es nicht um Wirtschaft? Oder habe ich einen falschen Blick auf die US-Wirtschaft?
Ja, das ist ganz interessant. Also ich würde auch sagen, dass es viele Fragen offen sind und ich letztlich auch keine sozusagen letztgültige Erklärung habe oder alles erklären kann. Wenn man sich das genauer anguckt, fangen wir mal bei der Wirtschaft an und dann gibt es noch nicht ökonomische Faktoren, über die sollten wir auch sprechen. Aber fangen wir mal bei den ökonomischen an, dann ist es, würde ich sagen, am Ende doch eher ein gemischtes Bild, ne? Und zwar, es stimmt schon so, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Wachstumsraten anguckt. Die Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts, des realen Bruttoinlandsprodukts, die sind gut. Wenn man sich die Arbeitslosenzahlen anguckt oder die Arbeitslosenrate anguckt, auf historisch niedrigem Niveau. Also das ist alles gut. So, aber jetzt kann man sich auch fragen, gibt es noch andere Dinge, die sozusagen Menschen ja sich gut fühlen lassen? Und es ist zum Beispiel schon so, wenn man sich den, und der ist vielleicht auch in Deutschland bekannt, in den USA gibt es ja diesen schon sehr lang erhobenen, fast ehrwürdigen Index of Consumer Sentiment von der University of Michigan, den ja auch viele Leute an der Wall Street, in der Business Community schauen sich den immer wieder an, um einfach zu gucken, ja, was denken die Leute, wie fühlen die Leute subjektiv, also jenseits der offiziellen Zahlen, wie fühlen sich die Leute? Und wenn man sich den anguckt, der ist natürlich in der Corona-Krise massiv nach unten gegangen, schon auch historisch durchaus weit nach unten gegangen. Und er hat sich eigentlich, wenn man sich die Zahlen anguckt, nicht wirklich erholt seit Corona. Die sind deutlich niedriger als vor der Corona-Krise. Ja, da gab es mal ein Hoch und Runter, aber letztlich gab es eine Seitwärtsbewegung auf dem Niveau, wo man angekommen ist nach der Corona-Rezession. Die Januar-Zahlen kamen sehr gut. Also es gab einen riesigen Sprung. Der Sprung von Dezember auf Januar war sehr stark in diesem Consumer Sentiment. was einige Analysten schon das Herz, also die jedenfalls beiden wohlgesonnen sind, das Herz höher schlägt und sagt, die Leute erkennen jetzt, dass ihre ökonomische Situation doch gut ist. Es kommt jetzt auch sozusagen bei den Leuten an, in Main Street an. Und das wird Biden, wenn das jetzt so weitergeht mit dem Consumer Sentiment, das wird Biden helfen. Mal gucken. Also wir haben bisher nur einen Sprung. Schwalbe noch keinen Frühling macht, ist halt auch ein Punkt in der Zeitreihe noch kein neuer Trend. Ne? Das müssen wir mal abwarten, wie das jetzt geht. Aber das ist was, wo ich in den nächsten Monaten drauf gucken werde, auf diesen Consumer Sentiment
Index. Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht mehr brechen, aber vielleicht darf ich ganz noch eine Nachfrage machen. Ich fand total faszinierend, weil die Amerikaner haben doch unglaublich viel Geld bekommen von Donald Trump. Da gab es doch diese Schecks, die geschickt wurden.
Und auch von Biden.
Und von beiden auch nochmal. Die haben ganz viel Geld gehabt. Und ich habe auch, ich glaube, es war auch so vor der Wahl war ja, also letzten Wahl war es ja auch so, dass, glaube ich, gerade die Einkommen im unteren Bereich deutlich gestiegen waren, wo die aber zum ersten Mal sie schütteln den Kopf, das sehen meine Hörer nicht, da können sie gleich sagen, stimmt nicht. Ich habe nur gelesen, dass die Realeinkommen gestiegen waren, gerade im unteren Bereich. Und man sagt ja auch so viel, die hätten so viel Geld gehabt, die Amerikaner noch. Und da verstehe ich eigentlich, wenn die so viel Geld haben, warum dann die Stimmung so schlecht ist.
Das ist in der Tat ein bisschen ein Rätsel. Aber wenn man sich genauer anguckt, dann glaube ich, sind es zwei Dinge. Das erste ist tatsächlich, was die hatten schon Nominallohnsteigerungen. Also, und ich meine, die Schecks, die bekommen haben von der Regierung, das waren ja zunächst mal nominale Größen. Da hat man halt keine Ahnung. Je nach Einkommen hat man da $100 bekommen oder $500 oder $1,000 etc. pro Familie. Aber wir hatten ja auch eine massive Inflation, das dürfen wir nicht vergessen in den USA. Und die Inflation ist immer noch nicht wirklich im Griff. Wir haben, wenn man sich das anguckt, seit Mitte 2023 eigentlich, wenn man sich den, da gibt es auch unterschiedliche Maßnahmen, wenn man sich jetzt mal den Consumer-Preis-Index anguckt, also ein sozusagen ganz zentrales Maß von Inflation, der ist seit Mitte letzten Jahres, geht der seitwärts so auf so 3% jährlich. Und das ist schon, also 3% ist nicht da, wo man sein will und vor allen Dingen da, wo die Amerikaner ja auch herkommen, nämlich so ein Schwanken um die 2%. Da will man ja eigentlich hin. Ne? Also das ist schon mal 50% mehr, also ein ganzer Prozentpunkt mehr. Und vorher hatten wir ja Inflationsraten, die in der Spitze bis zu 9% gingen. Das heißt, man muss sich klar machen, was Inflation bedeutet. Inflation ist ja die Veränderung des Preisniveaus. Das heißt, wenn man immer positive Inflation hat, das Preisniveau geht ja nie zurück, sondern es wächst immer nur langsamer. Und jetzt kommt es eben drauf an, da ist so ein einmaliger Scheck oder auch so ein zweimaliger Scheck, es gab ja einen von Trump, einen großen und einen großen von Biden, um fair zu sein. So ein einmaliger Scheck, der gibt schon etwas Erleichterung, aber das ist schnell aufgefressen, ehrlich gesagt, bei so Inflationsraten. Das darf man nicht vergessen. Mit anderen Worten, wenn die Nominallöhne nicht wirklich parallel ansteigen, dann gibt es halt Reallohnverluste. Und die Reallöhne, die sind, das stimmt, und die Corona-Krise, direkt nach der Corona-Krise sind die tatsächlich angestiegen, auch gerade im unteren Bereich. Aber wir dürfen nicht vergessen, die große Inflation kam ja später. Die kam ja später und die hat eigentlich dazu geführt, dass wir kein Reallohnwachstum gehabt haben in den USA und erst allmählich das Reallohnwachstum, wir sehen jetzt so, wir kommen jetzt wieder langsam in Bereiche, wo das Reallöhne wieder nach oben gehen. Wie gesagt, aus einer Kombination von Nominallohnsteigerungen, die wir jetzt sehen, die Gewerkschaften sind ein bisschen erstarkt auch und eben der geringeren Inflationsrate, aber die immer noch nicht dort ist, wo die Fed sie haben will. Also das ist mal der eine Punkt. Es gab wirklich am Ende dann doch Realeinkommenseinbußen und zwar nicht während der Corona-Krise. Das ist ganz wichtig. Da gab es wirklich einen starken Sprung, positiven Sprung im verfügbaren Einkommen. Unter anderem eben auch durch die Transfers. Aber nach der Corona-Krise, dann durch die Inflation, ist da einiges aufgefressen worden. Das muss man das eine sagen. Der zweite Grund ist, man muss sich mal die Zinsen angucken und insbesondere eben auch die Hypothekenzinsen in den USA. Man darf nicht vergessen, die USA ist noch mehr als Deutschland oder vielleicht viel mehr als Deutschland und vor allen Dingen in den letzten 20 Jahren eine Ökonomie, die auf Pump funktioniert hat. Ja? Die Amerikaner haben eine 70% Rate von Hausbesitzern, also die Mietmärkte, wenn man mal von vielleicht New York absieht und noch ein paar anderen Großstädten, die sind total schlecht in Amerika. Es gibt kaum Mieterschutz in Amerika. Ja, das heißt, Mieten tun eigentlich nur Studenten oder im Grunde genommen. Ja, also außerhalb der vielleicht großen Städte. Mit anderen Worten, der Traum der Amerikaner Amerikaner ist nach wie vor ein Haus. Das ist sozusagen der Mittelklasse-Traum. Und wenn man sich das aufgrund der hohen Hypothekenzinsen, und die Hypothekenzinsen, das kann man sich in Deutschland überhaupt nicht vorstellen, selbst während der größten Nach-Corona-Krise waren die eben auf 2%, ja, das ist in Deutschland eine Hypothekenzinsen 2% für, oder beziehungsweise sogar je nachdem, wenn man sich die 30-jährige Hypothek anlegt, also man, das Gute ist, man kann in Amerika 30 Jahre fix einen festen Zinssatz aushandeln, aber auch selbst da waren wir immer nur knapp unter 3%, 2,5%. Und inzwischen sind wir bei dem, die Spitze war knapp 8%, da sind wir ein bisschen runter, jetzt sind wir ungefähr bei 7. Und das heißt, die Amerikaner, wir kriegen dann so Effekte wie so ein Eingefrorensein am Arbeitsmarkt. Das heißt, selbst wenn der Arbeitsmarkt irgendwo anders gut läuft und ich kriege einen guten Job angeboten irgendwo, ich müsste dazu umziehen, verstehen Sie, das kann ich oft, das lohnt sich finanziell gar nicht, wenn ich vor allen Dingen, wenn ich auf einer Hypothek sitze, die zurzeit noch, weil die ja so lange eingefroren sind, auf 2% erlauben, dann überlegen sich die Leute das gut. Das heißt, das muss schon ein richtig geiler, richtig großer Reallohnsprung sein, ja, damit ich diesen Job dann wahrnehme. Das heißt, wir kriegen auch so ein Gefühl davon, dass sich Opportunity, diese Gelegenheit, die, für die Amerika ja bekannt ist, dass sie immer wieder neue Gelegenheiten, Arbeitsmöglichkeiten auch irgendwo anders schafft. Das braucht aber auch einen Immobilienmarkt, der entsprechend liquide ist, und der ist zurzeit halt recht illiquide, weil, also erstens mal ist er immer noch heiß, also zum Beispiel in der Narbe, wo ich da wohne, da gehen die Häuser unbesehen, ohne Inspektion für weit über 1 Million weg, was vor ein paar Jahren noch deutlich unter 1 Million war. Also erstens das, also die Leute kaufen nach wie vor wie blöd, vor allen Dingen im oberen Segment, und viele Mittelklasse-Leute sind, für die ist wegen der hohen Zinsen und der nicht wirklich gesunkenen Häuserpreise, ist sozusagen der Traum von einem eigenen Familienhaus erstmal weg, und das frustriert die Leute natürlich. Dann kommen auch die Kreditkartenzinsen dazu, die sind ja auch hoch, und die Autozinsen, alle diese Dinge sind hoch, und eine Wirtschaft, auch eine Konsumwirtschaft, die viel auf Pump finanziert, gerade im unteren Einkommensbereich, die läuft mit hohen Zinsen nicht, und das frustriert Leute. Mit anderen Worten, es gibt also auch ökonomisch schon Dinge, wo es für die Main Street nicht so ganz rosig dasteht, wie es aussehen würde, wenn man sich nur die reinen Arbeitslosenzahlen und die reinen realen Wachstumsraten anschaut. Und ehrlich gesagt, der vielleicht letzter Punkt, Sie haben die Industrialisierung angesprochen. Ja, es gab einen Aufbau an Jobs im verarbeitenden Gewerbe, aber die Evaluation, die ich gesehen habe von diesem Inflation Reduction Act, die ja diese Subventionen gemacht hat, die gab es aber so viel, dass das jetzt sozusagen wirklich ein Gamechanger gewesen wäre oder wirklich entscheidend in den betroffenen Regionen, strukturschwachen Regionen, da wirklich einen entscheidenden Fortschritt gebracht hat, das kann man noch jedenfalls nicht sagen.
Jetzt haben wir ein paar Punkte, da kommen wir auch noch mal drauf mit den Investitionen in strukturschwache Bereiche. Vielleicht da ganz kurz, weil wir ja in dem Podcast ein bisschen tiefer gehen, noch eine Frage zum Thema Inflation, weil ich muss noch ein bisschen dahin zurückgehen. Sie haben jetzt gesagt, ja, auf 3% gegangen. Ich meine, ich habe mal gelesen, dass es ja auch Kritik gibt gibt's ja überall, auch in Deutschland, Kritik an Inflationsmessungen, dass dieser Warenkorb gerade für die unteren, mittleren Einkommen ja ein ganz anderer ist als für die oberen Einkommen. Und dass das im Prinzip für die Inflation eigentlich deutlich höher ist als die 3%.
Ja, auch das hat man in der Forschung inzwischen gemerkt. Ich habe mir da jetzt nicht die entsprechenden Zahlen angeguckt. Ich glaube, das ist nach wie vor der entscheidende Punkt. Die Inflation ist nach unten gegangen, aber erstens für alle Gruppen nicht auf das Niveau, das sie sozusagen gewöhnt sind. Ja? Und auch 2% Inflation bedeutet zunächst mal einen Realeinkommensverlust, wenn sich die Nominallöhne oder sonstige nominale Einkommen nicht entsprechend ändern. Und das sehen wir erst nach und nach, ist das jetzt eben gekommen. Also das muss man einfach sagen. Ich wollte aber vielleicht noch was zu diesem Konsumentenstimmung sagen. Jetzt kann man sagen, das ist so ein Michigan, das ist so Psychologie, was hat das mit Wirtschaft zu tun? Okay, wenn man ganz zurückgeht, Ludwig Herz sagt, Wirtschaft ist alles Psychologie, schon klar. Da gibt's inzwischen ganz interessante Forschung, bin ich gerade letztens über ein Papier auch gestolpert, das fand ich ganz interessant, wo man sieht, dass diese Konsumentenstimmung, die ist sehr von der Parteizugehörigkeit abhängig. Und das wissen wir, weil das ist relativ stabil von Leuten über die Zeit. Aber was man sieht, ist, dass wenn eine Präsidentenwahl passiert und es einen Wechsel in der Partei des Präsidenten gibt, ja, dann gibt es eine Umkehrung in der Konsumentenstimmung. Also ganz konkret, wenn es von einem republikanischen auf einen demokratischen Präsidenten geht, dann sieht man in der, obwohl sich ökonomisch erstmal gar nichts geändert hat, sozusagen am Tag nach der Wahl oder am Tag, nachdem das feststeht, wer gewonnen hat, sieht man quasi eine völlige Umkehrung. Dann sind plötzlich die Demokraten wieder wirtschaftlich völlig optimistisch und die Republikaner sind umgekehrt Wirtschaft überhaupt nicht optimistisch und umgekehrt. Ja, also das, die Parteizugehörigkeit, die Polarisierung beeinflusst sehr stark die wirtschaftliche Stimmung. Und dann kommt es eben tatsächlich sehr auf die Independents, auf die Unabhängigen an, also auf die Wechselwähler. Und auch da sehen wir zurzeit, dass Biden die noch nicht wirklich in der Stimmung erreicht hat. Wie gesagt, er hat noch ein halbes Jahr Zeit. Und wie gesagt, mal gucken, was mit dem Konsumenten, mit dem Sentiment Index passiert. Das ist was, worauf ich gucken werde in den nächsten Monaten. Wenn der sich entscheidend nach oben entwickelt, sieht es für Biden wieder ganz besser aus. Es ist auch so, dass die Umfragen schon leicht besser aussehen mit diesem Gefühlsindex da, mit dem Stimmungsindex. Aber mal gucken, ob das ein Trend ist oder nicht. Also zurzeit ist es noch alles sehr unsicher. Und zwar sowohl, was die ökonomische Seite angeht. Wie gesagt, wir haben einerseits positive Entwicklung, Wachstum, guten Arbeitsmarkt, langsam auch Reallohnwachstum, aber die Zinsen, wer weiß, wie lange die oben bleiben, ja, wie lange die Inflation oben bleiben wird. Da haben wir eine sehr hartnäckige Seitwärtsbewegung. Die Fed schafft es nicht, die letzte Meile auf 2% zu gehen. Deswegen werden die auch einen Teufel tun und die Zinsen senken. Das heißt, das sind die Risiken, die Biden zurzeit hat, die ökonomischen Risiken. Es gibt auch noch andere Punkte natürlich.
Sie sind ja Deutscher und sind dann auch aktiv in der deutschen Diskussion. Also wir haben eine Schuldenbremse und wir haben Schuldenstand von um die 60% oder nähern uns wieder 60% und wir diskutieren, ob wir die ein bisschen lockern, nicht lockern. Das ist nicht unser Thema heute. Aber USA, ich meine, Staatsdefizite in einer guten Zeit. Sie haben gesagt, wir haben Rekordbeschäftigung, wir haben eigentlich alles super und das Staatsdefizit liegt bei 5-6% vom Bruttoinlandsprodukt und gemäß der Projektion vom Congressional Budget Office bleibt das auch so. Man könnte auch sagen, USA ist Modern Monetary Theory at work. A, ist es eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik und B, ist es eine nachhaltige Wirtschaftspolitik?
Ja, also die Nachhaltigkeit wird man noch sehen. Ich habe meine Bedenken. Nun, fangen wir mal mit der Nachhaltigkeit an. Also das Congressional Budget Office ist eine hilfreiche Projektion. Allerdings muss man sich klar machen, dass das immer bedeutet, oder deren Projektion immer gilt unter gegenwärtiger Politik. Ne? Das ist so ein bisschen wie, also ich will nicht sagen, vielleicht ist der Vergleich ein bisschen übertrieben, aber es geht schon in diese Richtung. Das ist schon so, wie ein Auto fährt auf eine Wand zu und man traut dem Autofahrer nicht zu, dass er nochmal was ändern kann. Ja, das ist sozusagen die Hypothese. Jetzt kann man sagen, Washington ist so dysfunktional, dass das Bild des Autos, das auf eine Wand zurast, im Grunde genommen das Richtige ist. Und wenn man das glaubt, dann wird man die Projektion des Congressional Budget Office mit größerer Sorge, sagen wir mal, rezipieren. Auf der anderen Seite gibt es natürlich nach wie vor immer wieder die Gelegenheit, sozusagen zu stabilisieren und die Finanzen, die öffentlichen Finanzen der USA auf einen etwas nachhaltigen Pfad zu bringen. Es hängt auch ein bisschen damit ab, natürlich, wie das sozusagen in der Weltwirtschaft weitergeht, ob die USA ihr exorbitant privilege, ja, das sie nach wie vor haben, weil sie halt den größten Finanzmarkt, den liquidesten Finanzmarkt, auch den sichersten Finanzmarkt darstellen, um eben die Sparer der Welt, die zahlen im Grunde um eine Gebühr an die USA, sodass sich die USA immer mehr verschulden kann als andere Länder in ihrer eigenen Währung. Insofern kommt es darauf an, ob andere Währungskörper, eventuell Bitcoin, sowas, Weltleitwährung sozusagen den Dollar als solche in dieser Funktion ablösen werden. Da habe ich meine Bedenken, dass das passieren wird auf absehbarer Zeit. Aber es kann natürlich passieren. Also wir reden dann, was die Langfristigkeit angeht und die Nachhaltigkeit, reden wir von verschiedenen Szenarien. Die hängt auch zum Beispiel mit der Immigration zusammen ab. Wie immigrationsfeindlich wird die USA werden? Anders als zum Beispiel Europa ist es ja so, dass die USA immer wieder es geschafft hat, auf den Wachstumspfad durchaus auch zu kommen, weil sie eben migrationsoffen war und junge, dynamische Menschen, die was leisten wollen in der Welt, die niedrige Steuern zahlen wollen für ihre Leistung, halt immer wieder attrahiert hat. Die Frage ist, ob das oder Präsident Trump zum Beispiel weiterhin möglich ist. Ja? Denn der ist ja nicht nur gegen illegale Immigration, sondern der will ja auch legale Immigration massiv einschränken. Also das sind alles so Dinge, die damit, was die fiskalische Nachhaltigkeit angeht, reinspielen wollen. die Covid-Rettungspolitik war sicher richtig. Jetzt die erste Frage, die Sie gestellt haben, war das eine gute Politik? Das war sicher richtig, in der Covid-Rettungspolitik so zu machen. Die Frage ist, ob man das zweite Biden-Paket, da war ich vielleicht auch selber nicht kritisch genug. Da haben ja schon Ökonomen wie Larry Summers, muss man anerkennen, auch Olivier Blanchard, durchaus gewarnt. Das sind übrigens keine rechten Ökonomen. Olivier Blanchard kann man eher als Mitte links einordnen. Auch Larry Summers ist ja der Demokratischen Partei zugehörig. Also die haben damals schon gewarnt und die Frage war damals, die haben nicht gesagt damals gar nichts machen, aber war es nicht genug, hätte man es nicht gedosierter auf Armutsbekämpfung machen müssen. Ja, also wirklich zu gucken, wer war wirklich hart betroffen von der Corona-Krise und nicht so generell jeden, der halt, keine Ahnung, unter $150,000 verdient. Ich weiß jetzt nicht genau, was die Wellen waren damals. Ich glaube, ich habe es irgendwann sogar auch mal einen Check bekommen, was natürlich völlig unnötig ist. Also da wurde vielleicht ein bisschen...
Aber
gesamtwirtschaftlich sinnlos. Also da hätte man sich vielleicht etwas im Nachhinein etwas mehr Fokus auf Armutsbekämpfung als so eine generelle Stimulierung der Ökonomie gewünscht, aber Biden wollte natürlich ein Wahlkampfversprechen erfüllen, von daher war das politökonomisch schlecht zurückzunehmen. Und ich würde auch sagen, dass das IRA letztlich sinnvoll ist, aber das werde ich nicht müde zu betonen, letztlich ein Ausdruck der politischen Dysfunktionalität in den USA ist. Normalerweise in einem richtig guten System würde man die Klimatransformation nicht so machen wollen wie die USA. Es ist einfach viel zu teuer, es kostet viel zu viel Geld, es kann zu fiskalischen Nachhaltigkeitsproblemen führen, die dann über Inflation möglicherweise in der langen Frist gelöst werden müssen. Also hat 20 Jahre mal vielleicht 3-4% Inflation. Aber die USA war politisch nicht in der Lage, irgendetwas anderes zu machen als über Subventionen. Das hängt am Senat. Vielleicht ist es ja bekannt in Deutschland, dass im Senat normalerweise eine qualifizierte Mehrheit gilt, um da Gesetze durchzubringen, außer für Haushaltsgesetze und für noch andere Sachen, aber für Haushaltsgesetze. Das heißt, Dinge über Ordnungsrecht zu machen, Dinge über einen CO2-Preis zu machen, was vielleicht effizienter wäre, insbesondere das Letztere, was auch ich ja in Deutschland immer wieder fordere mit dem Klimageld, das ist in den USA politisch schlicht nicht möglich. Also die Biden-Administration stand tatsächlich vor der Alternative, gar nichts zu machen, was Klimaschutz angeht, den Einstieg in die Klimatransformation angeht oder eben das. Weil eben Subventionen, das ist ein Haushaltsgesetz und das brauchte nur eine einfache Mehrheit und es wurde ja mit der denkbar knappsten Mehrheit verabschiedet, nämlich die Vizepräsidentin musste da so nach das Unentschieden im Senat zu den Gunsten der Demokraten entscheiden. Nur deshalb haben wir das in den USA oder deshalb meiner Meinung nach ist es am Ende zu rechtfertigen, dass es mit enormen Risiken kommt und auch mit viel Protektionismus kommt und teurer ist, als es sein muss, und zwar sowohl fiskalisch als auch ökonomisch. Das ist so, aber wie gesagt, das ist der Preis, den die USA für ihr dysfunktionales politisches System zu bezahlen haben.
Wobei ich natürlich dazu sagen würde, ich glaube, wir hätten beide auch Konsens, dass auch die Klima- und Energiepolitik in Deutschland und in der Europäischen Union nicht unbedingt den Grundsatz von Effizienz und Effektivität...
Nee, die machen ja auch nicht das, was Ökonomen wollen. Aber, aber man würde hoffen, dass es diese spezielle Dysfunktionalität im Senat eben nicht so ohne weiteres gibt. Aber gut, das ist... Man würde hoffen, dass gerade eine Fortschrittsampelkoalition sich eigentlich hätte auf einen vernünftigen CO2-Preis, in Europa hat man das ja getan, auf einen CO2-Preis verbunden mit dem Klimageld, das fehlt in Europa, soweit ich sehe, sich hätte einigen können. So war es zumindest im Koalitionsvertrag festgeschrieben, so ist es jetzt leider nicht gekommen und das haben wir auch, ich jedenfalls, Sie vielleicht auch, immer wieder kritisiert. Aber was diese spezielle Frage angeht, ist die USA noch dysfunktionaler als Europa.
Na gut, man könnte sich schon sagen, also was noch, wenn beide sagen, sozusagen staatsinterventionistisch vorgehen und die einen machen das über Regelungen und ein bisschen Geld und die anderen machen das über wenig Regelungen und ganz viel Geld, dann würde man wahrscheinlich sagen, okay, beides nicht so optimal, aber wahrscheinlich ist der US-amerikanische Weg dann doch der Weg, der gewinnt, weil zumindest hier wird immer wieder gesagt, dass Firmen sich halt auch dann bewusst entscheiden, nicht in Deutschland zu investieren oder Europa, sondern in den USA. Das würde ich noch ergänzen, hat natürlich auch eine Rolle spielt auch, dass, glaube ich, der Energiepreis immer noch bei ungefähr einem Zehntel liegt von dem in Deutschland. Das heißt natürlich logischerweise mit die USA hier mit ihrer Tatsache, dass sie ein Netto Ölexporter und Gasexporter sind, das ist ja größer Saudi-Arabien, ich glaube, es sicherlich eine große Rolle spielt, um den Standort attraktiv zu machen. Also es wäre so ein bisschen meine Interpretation,
Wir haben andere Regulierungen, wir haben dereguliertere Arbeitsmärkte. Wir haben natürlich den Arbeitskräftemangel auch nicht so. Wir müssen auch, es gibt ja viele Gründe, warum in Deutschland als Standort gerade nicht so attraktiv ist. Und die unterschiedlichen Energiepreise, die hatten wir vor Corona schon. Die weiß ich nicht, wie groß das Differential jetzt wirklich ist. Aber es gibt halt auch noch andere Standortnachteile für Deutschland, die USA jedenfalls so noch nicht haben, ja.
Vielleicht noch ergänzend jetzt dazu. Der hat, was ich auch gelesen habe, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe gelesen, dass auch versucht wurde von Seiten von der demokratischen Regierung von Biden, gerade in problematischen Regionen zu investieren, wo auch, haben wir so ein Swing State, sage ich jetzt mal, wo man quasi über diese Art und Weise versuchen wollte, eigentlich die eigenen Wahlchancen zu erhöhen.
Und das ist auch so. Das ist auch so, das ist passiert. Und er hat nicht nur, da muss man sogar sagen, ehrlich gesagt, er hat das nicht nur in Swing States gemacht, vielleicht sogar gar nicht mal vorwiegend in Swing States. Der hat es zum Teil in echt roten Staaten gemacht. Oklahoma ist zum Beispiel so ein Staat, die einen Haufen Geld bekommen haben, wenn ich es recht erinnere. Georgia, glaube ich. Georgia ist natürlich ein Swing State. Aber Biden war da anders, glaube ich, ein Fuchs. Gar nicht mal so seine eigene Wahlchance in Oklahoma gewinnt er eh nicht. Ja? Aber zu gucken, dass das bleibt. Da sieht man, dass der Biden bzw. seine Leute schon Füchse sind, was Political Taktik angeht, politische Taktik und Strategie angeht. Die Idee war eben zu sagen, wir geben das vor allen Dingen republikanischen Staaten und wenn die das erstmal haben, dann wird kein lokaler Politiker, kein Staatspolitiker da, wird das dulden, dass das dann in nennenswertem Maß abgeschafft wird, ja. Und die Hoffnung ist dann, dass die genug Einfluss auf den, auch einen republikanischen Kongress und Präsidenten haben, dass das sozusagen bleibt. Das ist natürlich eine Wette, das werden wir sehen, möglicherweise werden wir sehen, ob das klappt. Aber das ist ja zunächst mal nicht dumm. Ja, da besonders zu gucken in die Swing States für die eigene Wiederwahl, aber wirklich auch in die roten Staaten reinzugeben, damit es eben sichergestellt wird, dass es eine dauerhafte Maßnahme ist und nicht ein vierjähriges Strohfeuer, weil Biden natürlich auch wusste, dass es immer eng werden wird. Insofern hat man versucht, das ein bisschen nachhaltig zu machen und das ist politisch-strategisch natürlich klug. Da sieht man, dass sie schon auch was können in der Biden-Administration. Weswegen man Biden auch sozusagen bis zum letzten Tag vor der Wahl im November nie abschreiben sollte. Der hat schon ein fähiges Team. Das kann man auf jeden Fall sagen.
Ich lese gerade ein anderes Buch von einem gewissen Peter Turchin. Ich weiß nicht, ob Sie es von ihm gelesen haben. Da geht es um die Eliten. Er sagt im Prinzip sein Modell, wo er sagt, nach dem Motto, naja, er beschreibt sein Beispiel USA, wo er sagt, naja, die Eliten sind eher demokratisch, die weniger Gebildeten sind eher republikanisch oder eher Trump-Anhänger, dass da also so ein Konflikt da ist, wo er sagt, nach dem Motto, die leben in verschiedenen Welten. Also ist das denn so, dass man sagen kann, die Anhänger der Demokraten sind jetzt eher die, sagen wir mal so, wenn man sich so vorstellt, die Westküsten-Elite und die Silicon Valley-Elite und die haben ganz andere Blickwinkel. Ich meine, ich habe bei CNN gesehen, also ich war vor zwei Wochen in Asien unterwegs, habe ich CNN gesehen. Wenn man die Diskussion dort verfolgt, hat man schon den Eindruck, dass das ja wirklich völlig verschiedene Welten sind. Ist das so dispers oder wird das zu sehr schwarz-weiß gemalt?
Doch, das ist schon so. Und ich meine, die Entfernungen sind nochmal anders. Die USA hat traditionell schon immer, ich meine, ganz unterschiedlichere Lebensformen ja auch gehabt und akzeptiert. Ich meine, wir haben innerhalb eines vielleicht dem modernsten technologischen Land der Welt, haben wir in Pennsylvania, im mittleren Westen, in Indiana, die Amish, die bewusst ohne moderne Technologie leben. Das ist natürlich, ich mache den Punkt natürlich, um es zu übertreiben. Aber der Punkt ist sozusagen diese Extreme und auch durch die weite Geografie sozusagen durchaus haltbare und überlebensfähigen Extreme, kulturelle Extreme gibt's. Die mögen jetzt auch schlimmer geworden sein. Wir wissen schon, dass Polarisierung, also Politikwissenschaftler und auch Politikökonomen haben das versucht zu messen. Die Polarisierung ist stetig nach oben gegangen. Insofern ist da was dran. Die Frage ist, ob das jeweils wahlentscheidend ist, weil am Ende des Tages Menschen, die wirklich fest auf eine Partei gebunden sind, auf die eine oder andere Partei gebunden sind, sind inzwischen gar nicht mehr so viele. Also keine Ahnung, das sind sie über 30, die wirklich immer, egal wer, dass wenn da ein Blumentopf steht, wählen die Republikaner und die anderen wählen Demokraten oder so. Und dann spricht es schon so, wie sie das beschrieben haben, wobei das ja nicht immer so war. Es gab ja eine Umwertung, es war ja bis zu Reagan, Bush war ja der Fall, dass sie auch selbst mit dem jüngeren Bush war, sage ich so, dass die Republikaner eher, sagen wir mal, die Partei der zumindest ökonomischen Eliten war, also klassischer Kardiologenkongress und so, die haben alle Republikaner, das waren alles so Country Club, George W. Bush Republikaner, also gehobenere Mittelschicht. Das sind so, die jetzt inzwischen, also mit College-Ausbildung, Universitätsstudium, das sind diejenigen, die jetzt in Massen zu den Demokraten gewandelt sind. Aber entschieden wird die Wahl eher an so von anderen Dingen, die ja, wo das vielleicht auch eine Rolle spielt, aber es andere und fast zufälligere Dinge eine Rolle spielt. Ich will mal ein paar nennen. Also das eine ist natürlich Trumps Probleme, juristischen Probleme, wo die Leute sich fragen, wie kann es sein, dass jemand, der so juristische Probleme hat, überhaupt nur ein Kandidat für irgendwas werden kann? Und da ist es tatsächlich so, da spielt die leben in anderen Welten eine wirklich große Rolle, weil Republikaner, die halten diese Gerichtsverfahren schlicht für illegitim. Das ist eine sozusagen Rachejustiz durch die Biden-Administration. Die sehen sich in einer Welt gefangen, also die richtig harten Republikaner, weil die eben auch entsprechende Medien konsumieren, soziale Medien konsumieren. Die haben sich inzwischen eingeredet, dass der Biden ein Usurpator ist, dass es keinen Rechtsstaat mehr gibt in den USA, dass wir letztlich eine Diktatur haben, die eben den Trump unterdrücken will. Also die sehen so Trump als Nawalny zu Biden, dem Putin, um es mal ganz extrem zu sagen, aber das so ungefähr läuft das. 30% vielleicht der Bevölkerung, die glauben das. Und dann brauchen wir ja gar nicht mehr so viel, die sagen, naja, mag zwar alles sein, aber noch ist er nicht verurteilt. Deswegen, wir sehen in vielen Umfragen durchaus, dass gerade die Unabhängigen sagen, wenn er verurteilt wird, bin ich draußen. Das ist so der letzte Schritt, den ich nicht machen werde. Aber er ist halt noch nicht verurteilt. Deswegen benutzt ja Trump alle seine Fähigkeiten und Möglichkeiten, die Verfahren so lange rauszuziehen, bis die Wahl entschieden ist. Das ist ja der einzige Grund, weil er weiß, eine echte Verurteilung könnte ihn die Wahl kosten. Und solange das eben nicht entschieden ist, sind viele bereit zu sagen, na, erst mal abwarten, was da überhaupt rauskommt, ist das überhaupt wirklich justiziabel. Also das ist mal der eine Punkt. Der andere Punkt, wo sich die Europäer und auch ich und auch viele Menschen in den USA eben am Kopf kratzen, ist das Alter der beiden. Ja?
Klar.
Am Ende, glaube ich, wenn das zum Problem werden wird, wird es ein größeres Problem für Joe Biden werden. Und zwar aus folgendem Grund. Bidens Koalition hat 2020... Und wir müssen uns ein Land vorstellen, das fast 50-50 wirklich geteilt ist in seinem Elektorat. Also kleinste Effekte können zum einen oder zum anderen Ergebnis führen. So muss man sich das vorstellen. Ja? Das heißt, ein Effekt, warum Biden unter anderem gewonnen hat 2020, war eben das Wahlverhalten der 18- bis, sagen wir mal, 30-Jährigen, ja? Die wirklich ganz stark zu ihm hingegangen sind. Das merke ich auf dem College-Campus, wenn man sich mit denen unterhält, die sagen, ich habe genug von dieser Gerontokratie. Die werden nicht Trump wählen. Also nicht so, dass sie jetzt sagen, also diese ganze Erzählung, der Trump wirkt irgendwie viriler und alles Quatsch. Halte ich für eine komplette Fehlinformation, ehrlich gesagt. Der Trump, wenn man sich den genau anguckt, der ist genauso tatterig und senil, wie Biden vielleicht gar nicht mal ist. Wenn man sich die State of the Union angeguckt hat, dann hat man gesehen, dass Biden durchaus ziemlich agil war. Die jungen Leute sagen einfach, ich fühle mich einfach nicht mehr repräsentiert von irgendeinem, und dann sagen die, warum soll ich überhaupt zur Wahl gehen, ja? Das ist ja nicht so, dass jeder diese demokratische Pflichtgefühl hat und sagen, ich gehe auf jeden Fall zur Wahl, no matter what, sondern die sagen einfach, es interessiert mich nicht, es interessiert mich einfach nicht mehr, ich fühle mich nicht repräsentiert. Und wenn nur ein kleiner Teil dieser College-Studenten am Ende zu Hause bleibt, in den entscheidenden Staaten, wir reden über Wisconsin, wo es eine große Staatsuni gibt, wir reden über Michigan, das reicht ja, wenn da 20.000, 30.000 zu Hause bleiben, die ihn vorher gewählt haben, und ihn einfach jetzt gar niemand mehr wählen oder, keine Ahnung, die Grüne, die Jill Stein wählen oder so als Protestwort, dann sind die entscheidenden Staaten möglicherweise schon weg. Der zweite Punkt, der auch so eine ganz kleine Verschiebung ist, die aber möglicherweise einen großen Effekt hat, ist die Israel-Geschichte. Die wird ihm halt von vielen Muslim-Amerikanern einfach übel genommen. Und jetzt ist es halt so, dass in einem der wichtigsten Swing States, Michigan ganz besonders, es eine große muslim-amerikanische Minderheit gibt. Die drohen einfach auszufallen. Die haben 2020 überwiegend Biden gewählt. Ja? Also bei
Trump würde ja auch nicht wählen, weil Trump ist ja, glaube ich, sehr stark auf Israel.
Die bleiben zu Hause, die wählen nicht Trump. Es geht also um Turnout. Es geht gar nicht mal darum, dass es viele Wechselwähler gibt, die früher Trump gewählt haben oder die Biden gewählt haben und jetzt zu Trump gehen. Das wird es auch geben. Aber ich glaube, der Haupteffekt kommt immer über diesen Turnout, dass bestimmte Leute, die schwierig zu mobilisieren sind. Also es gibt natürlich Leute in gewissen Alter, die gehen halt immer wählen, weil das ist so, Staatsbürgerpflicht macht man halt so, keine Ahnung, wie man früher Sonntag in die Kirche gegangen ist oder zum Fußballspiel gegangen, zum örtlichen, die gehen halt immer wählen. Aber es gibt halt zunehmend Wählergruppen, die sozusagen marginale Wähler sind, die muss man extra sozusagen mobilisieren. Und da sind eben wichtige Gruppen der beiden Koalitionen, fallen da zur Zeit zumindest aus, das sehen wir in den Umfragen, weil ob die dann am Ende, ob man denen dann das Argument machen kann, Leute, euch geht's am Ende schlechter, den jungen Woken wird's am Ende schlechter gehen, den Muslimamerikanern wird's am Ende schlechter gehen, wenn Trump rankommt, ob man das noch irgendwie mobilisieren kann, das kann man, das versucht die beiden Kampagnen natürlich, aber das ist natürlich Arbeit und das ist das große Fragezeichen. Und ein drittes kommt hinzu, das ist ein bisschen ein längerer Trend. Man sieht das vielleicht auch zwei Dinge. Abtreibung. Wir wissen nicht, Abtreibung ist auch ein Punkt. Die Demokraten haben in den Midterm-Elections 2022 deshalb so ein hervorragendes Ergebnis relativ zu Erwartungen eingefahren, weil die Abtreibung unglaublich mobilisiert hat. Wir wissen das aber nicht klar, dass das auch in der Präsidentenwahl dasselbe Mobilisierungspotenzial haben wird, weil da eben andere Dinge auch noch eine Rolle spielen, wie eben die Ökonomie und so weiter. Also das ist ein ganz großes Fragezeichen, ob mit anderen Worten die Demokraten wiederholen können, was sie 2022 machen können über den Abtreibung. Und sie werden es versuchen, ganz einfach, weil auch Trump sich da immer widersprüchlich gehalten hat. Einmal hat er gesagt, er ist gegen eine nationale Regelung, jetzt sagt er wieder, er doch eine strenge nationale Regelung haben und so weiter. Also das wird noch eine Rolle spielen. Und dann gibt's noch so einen letzten Punkt, so einen längerfristigen Trend. Es ist schon so, dass gerade in der hispanischen, der Latino und auch der schwarzen Bevölkerung, insbesondere bei denjenigen, die holen jetzt nach, was man in der weißen Bevölkerungsschicht gesehen hat, also Leute mit keinem College-Abschluss, mit einfachen Bildungsabschlüssen, mit geringen Einkommen, für die ist Trump schon irgendwie aus welchen Gründen auch sympathisch. Und die kaufen halt seinen Populismus. Die sagen halt, am Ende des Tages haben die Demokraten für uns, die reden zwar immer über Latinos und Schwarze, aber gerade Männer sagen dann, ja, am Ende des Tages haben die nicht wirklich viel für uns getan. Die haben uns nicht aus den Gefängnissen rausgehalten. Trump hat ja eine Gefängnisreform gemacht. Das hat ihm einiges, gerade bei den jüngeren schwarzen Männern, hat ihm durchaus ein paar Pluspunkte gebracht. Und das müssen ja nicht viele sein. Natürlich werden die Schwarzen überwältigend am Ende schon Biden wählen. Aber es reicht ja ein paar, die bei so fragilen Mehrheitsverhältnissen reicht ja immer ein paar, wenn das sozusagen weggekratzt wird und für Trump rübergezogen wird. Das sehen wir schon seit längerer Zeit, dass Biden einfach ein Problem hat mit farbigen Minorities.
Und was spielt Geld eine Rolle? Ich meine, Biden schwimmt im Geld und wenn ich nicht verstehe, da Trump muss ja hunderte von Millionen Geld auftreiben, was er scheinbar nicht kann, zumindest jetzt der Stand. Wir sprechen am 20. März, Stand heute. Gibt es ja auch das Thema, dem Motto, er kriegt diese paar Millionen da, die er nicht als Strafe zahlen muss, nicht zusammen. Ich meine, ich dachte immer, in den USA wird der Wahlkampf mit Dollarscheinen gewonnen.
Ich halte das für eine Überschätzung. Das mag eine Rolle spielen, das mag auch so in so lokalen Rennen dann eine Rolle spielen. Wer kennt die beiden nicht? Also es geht ja hier um Bekanntheitsgrad, geht's nicht mehr. Jetzt kann man sagen, die Wahlwerbung, die geht sowieso eher an die Unabhängigen, an die Wechselwähler. Aber sag mal, einen Republikaner, der guckt sich sowieso Fox News an, da gibt's eh keine Biden-Werbung drauf und so. Also es ist gar nicht so klar, dass diese Werbung wirklich das erreichen kann. Erster Punkt, also ich glaube, das ist überschätzt und es wird immer, weil sowas auch viel über Social Media sind, wo natürlich auch die Kampagnen billiger werden, als wenn man da jetzt große Fernsehwerbung schalten muss. Das ist mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt, für seine Präsidentschaftskampagne hat er ja noch Geld. Da gibt es ja einige eben dieser Verbände, die eben entsprechend für Trump organisieren können. Privat hat er scheinbar kein Geld mehr, aber er hat ja also jedenfalls kein flüssiges Geld mehr, aber den Wahlkampf hat er eh kaum aus seinem privaten Vermögen finanziert. Er hat sehr viele Kleinspenden nach wie vor. Er hat einfach Spender und dann hat er noch einen Haufen so Merchandise. Der verkauft ja dann seine Hüte und was weiß ich.
Goldene Schuhe, ja.
Die kommen auch noch dazu. Das geht dann alles in die Wahlkampfkasse. Da wird Biden schon besser dastehen am Ende des Tages, glaube ich auch. Das wird am Ende keine Rolle spielen. Das wäre eher eine eine Geschichte, wenn einer dieser Kandidaten noch relativ unbekannt wäre oder so, dann würde ich das einem größeren Bedeutung beimessen. Mir ist noch eine Sache eingefallen, die das Ganze nach auch extrem unsicher macht. Würde wieder mal extrem unsicher macht, und das ist der Einfluss der sogenannten Third-Party-Candidates. Also wir haben, anders als 2020, haben wir durchaus mit Jill Stein bei den Grünen dann einen schwarzen Bürgerrechtler und eben dann diese Kennedy-Kandidatur. 2020 gab es eigentlich nur noch eine libertäre Partei, die in einigen Bundesstaaten bei Trump so 1-2% weggekratzt haben, die durchaus vielleicht Trump sogar die Präsidentschaft gekostet haben. Also da ist es dritte Parteikandidaten so eher pro Trump oder hat eher Biden geholfen. Zurzeit sieht es aber so aus, dass die Parteikandidaten, die jetzt eine Rolle spielen in den Umfragen, und wie gesagt, wir reden jetzt nicht über zweistellige, bei Kennedy manchmal, in manchen Staaten sogar zweistellig, knapp zweistellig, bei den anderen, die sind dick einstellig. Aber wie gesagt, auch da, weil es so knapp ist, kann es durchaus sein, dass das an beiden, im einen oder anderen Staat vielleicht sogar den Sieg kosten kann. Und das reicht ja dann schon am Ende des Tages. Also das ist auch noch eine große Unsicherheit, weil ich überhaupt kein Gefühl dafür habe, welche Rolle am Ende diese Third-Party-Candidates, diese Kandidaten, die nicht Biden und Trump sind, welche Rolle die am Ende spielen werden.
Herr Bachmann, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich zum Duell Trump-Biden kommt im November? Oder gibt es da noch eine Möglichkeit?
Hoch. Der einzige Grund, warum das nicht mehr passiert, ist tatsächlich biologisch, wenn einer von den beiden halt umfällt und stirbt
eine massive
Krankheit bekommt.
Also das Szenario, dass Trump verurteilt wird, aber selbst da wird er wahrscheinlich antreten.
Es gibt nicht sowas wie in Deutschland, wenn du verurteilt bist, verlierst du zum Teil auch das passive Wahlrecht. Das gibt's in USA nicht. Man verliert aktives Wahlrecht, aber niemals gibt, soweit ich weiß, keine Regelung, die das passive Wahlrecht einschränken.
Und diese Überlegung, dass die Demokraten bei ihrem Kongress dann sagen, ja, Joe, du bist jetzt hier nominiert, und er sagt ja, vielen Dank für die Nominierung, aber bin ja schon älterer Herr und deshalb wählt einen anderen. Das wäre ja möglich, oder?
Das wäre möglich, sicher, das kann er machen. Ich sehe das aber nicht. Warum sollte er das tun jetzt? Also ich meine, er hat eine recht erfolgreiche State of the Union hinter sich gebracht. Man glaubt im Weißen Haus und auch in der Administration und auch in dem Wahlkampfteam, dass man so gut ist und so klug ist, dass man das wieder gewinnen kann. Dass es natürlich noch was geben kann, sagen wir mal, was noch sozusagen noch unter der Schwelle des Herzinfarkts liegt. Also mit anderen Worten, wo Biden dann sagt, okay, also jetzt ist mir was passiert, wo die Öffentlichkeit vielleicht nicht weiß oder was ich nicht unbedingt mitteilen muss. Und deswegen mache ich das, das kann ich natürlich nicht ausschließen. Aber auch das wäre dann ein eher biologischer Grund. Beim Herzinfarkt, das würde die Öffentlichkeit dann mitkriegen, dann würde er ins Krankenhaus kommen und so, dann das nochmal was anderes da. Da müsste ja auch die Vizepräsidentin dann einspringen und so weiter. Das kann ein Grund sein. Kann übrigens auch bei Trump ein Grund sein. Dessen Lebenswandel ist ja katastrophal, wie der sich ernährt. Der ernährt sich von Burger und Diet Coke. Ja, also auch da kann immer was passieren. Aber ansonsten kann ich mir das nicht vorstellen, dass die glauben, dass sie das gewinnen können.
Was wären denn die wirtschaftlichen Folgen? Weil ich meine, wir wissen, also bei uns wird immer viel diskutiert, okay, wenn Trump rankommt, dann haben wir das Problem, dass unter Umständen die Ukraine nicht mehr finanziert wird. Wir müssen es finanzieren. Und bei der NATO, nach dem Motto, wer nicht 2% zahlt, den gibt er zur Invasion durch Russland frei. Das haben wir jetzt alle gehört. Aber wie ist eigentlich unser wirtschaftlicher Gesichtspunkt? Wir haben ja das in den Inflation Reduction Act gerade diskutiert, und der ist ja, haben Sie auch gesagt, hat durchaus protektionistische Züge. Und ich meine, den Protektionismus bezüglich China, und generell hat ja Trump angefangen, seine ersten Amtszeit. Biden ist in meiner Wahrnehmung jetzt nicht unbedingt der super Freihändler aufgetreten. Er hat ja auch weiter. Und jetzt spielt es eigentlich eine Rolle für uns, oder ist es so, egal wer im November gewählt wird, die Amerikaner werden noch protektionistischer werden, als sie schon sind, nicht nur gegenüber China, sondern auch gegenüber Europa?
Das glaube ich auch. Also ich glaube, innenpolitisch erstmal, so ökonomisch wird sich nicht so viel ändern aus den genannten Gründen. Es kommt ein bisschen darauf an, wie scharf die Migrationspolitik wirklich wird. Das ist ja immer ein Wachstumstreiber gewesen, ein Innovationstreiber für die USA. was er mit Universitäten machen wird, ob es da wirklich, keine Ahnung, zu Säuberungen kommt, ja. Was da für Pläne auf dem Tisch liegen, das muss man dann sehen. Ich würde das nicht ausschließen, dass die Migrationspolitik so restriktiv wird und so massiv wird, dass das echt sozusagen in der mittleren Frist auch Wachstumseinbrüche für die USA bedeuten würde. Ähnliches gilt für, sagen wir, die Wissenschaftspolitik. Da sieht er ja einen großen Feind drin. Also das kann man alles nicht ausschließen. Ansonsten in der kurzen Frist wird sich für Amerika selber nichts ändern. Deswegen mich fragen ja auch immer Leute, wie kannst du unter Trump wohnen oder leben? Und da sage ich immer, naja, lokal ändert sich erstmal gar nicht viel, zumal ja mein Staat relativ sicher demokratisch ist oder also noch in voller demokratischer Hand ist und auch erstmal bleiben wird über 2024 hinaus. Also und in dem Sinne ist das, sagen wir, das normale Leben der Amerikaner sowieso eher von ihren davon bestimmt, wer in dem Staat das Sagen hat, nicht wer in Washington D.C. das Sagen hat. USA ist am Ende dann doch noch ein viel dezentralerer Staat nochmal als Deutschland das schon ist. Das muss man sich immer klar machen. Aber natürlich, sagen wir, demokratiepolitisch ist das eine Katastrophe, wäre das eine Katastrophe. Und außenpolitisch für die Welt, geopolitisch wäre das eine völlige Katastrophe für Europa. Europa hat dann nur die Wahl tatsächlich zwischen dem Teufel und dem Beelzebub. Entweder wird es massiv in seine Verteidigung und seine nationale Sicherheit investieren müssen, um eben seine Investitionen zu schützen. Das wird ohne Steuererhöhung meiner Meinung nach nicht gehen. Das wird entsprechende Wachstumspunkte kosten und Innovationspunkte kosten in Europa. Oder man lässt alles so, wie es ist. Aber dann behaupte ich, dass die Unsicherheit für zukünftige Investitionen in Europa so groß werden wird, weil eben Russland ein permanentes Sicherheitsrisiko darstellt, dass auch das nicht unbedingt wirtschaftliche Dynamik entfalten wird. Dann ist ja nochmal die Frage, was macht man mit Migration? Gewinnt man dann ein Migrationsrennen, wenn sozusagen die russische Knute, der russische Stiefel immer wieder vor der Tür steht? Also da habe ich meine Bedenken. Also für Europa halte ich das politisch als auch ökonomisch wird es ziemlich miserabel werden. Ja.
Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen, weil Sie so nonchalant sagen, ja, da muss man Steuererhöhungen machen. Ich meine, Sie sitzen jetzt in den USA, bekommen einen Scheck, obwohl sie selber gesagt haben, sie verdienen gar nicht schlecht. Sie zahlen deutlich weniger Steuern als in Deutschland. Trotzdem gibt's ja, die USA verteidigen sich, gut, die haben ein bisschen Schulden. Also wieso sagen sie einfach so, naja, wir müssen aber Steuern erhöhen. Wir könnten ja, ich muss jetzt schon mal fragen, wir könnten ja theoretisch auch sagen, naja.
Gut, die Alternative ist mir Sozialausgaben. Ja, wir kürzen Sozialausgaben, ja. Was dann passieren wird, vermute ich, kriegen wir halt Trump in Europa. Dann werden die Rechtspopulisten einfach so gewinnen, das werden die europäischen Wähler nicht akzeptieren. Also ich sehe da keinen guten Ausweg für Europa.
Es mag sein, das muss ich doch nochmal nachfragen, weil ich jetzt denke ich jetzt mal nach Frankreich. Ich meine, Frankreich hat, glaube ich, eine Staatsquote von 56%. Das kommt mir ein bisschen ab von unserem eigentlich vereinbarten Thema, aber ich bin schon neugierig. Die haben einen sehr großen Staatsanteil. Und trotzdem, glaube ich, ist ja schon seit Jahren der früher mal Front National genannte, was ist das, Republik en Marche oder irgendwie, also auf jeden Fall, Le Pen ist ja da schon seit Jahren im strukturellen Aufschwung, sage ich jetzt mal, obwohl der Sozialstaat ausgebaut ist. Also
ja, aber Sie dürfen nicht vergessen, das kann man vielleicht langfristig, kann man das machen. Der Punkt ist, wenn Sie das relativ kurzfristig machen müssen, diese Adaption, glaube ich, das wäre dann der Fall, wenn Trump von heute auf morgen sagt, Putin, kannst machen, was du willst, ja. Der Punkt ist, man kann ihm einfach nicht mehr vertrauen, ja, egal was der jetzt, wo er wie was sagt. Das müsste ja massiv schnell gehen, also auch, ja. Also
mit Schulden würden sie ja nicht gehen. Dann würden sagen, nee, den US-Weg mit Verschuldung, weil wenn die Amerikaner ja, Schulden sicher, machen,
okay, dann, macht
dann haben wir Inflation.
Ja, okay, den schnellen Aufholweg, den kann man über Schulden machen. Die dauerhaft höhere Finanzierung, muss man entweder kürzen oder Steuererhöhung machen. Und dann ist halt die Frage, ob man das politisch so hinbekommt, dass das sozial noch akzeptabel ist und dass man dann eben nicht, dass eben die Demokratie da in Europa nicht um die Ohren fliegt. Die Politiker in Europa werden argumentieren, ja, guck, wenn wir das machen, dann kriegen wir halt auch das, was ihr in Amerika bekommt und da ist ja niemand geholfen mit. Aber es ist schwierig, es wird ganz schwierig für Europa.
Es wird ganz schwierig. Vielleicht zum Abschluss noch mal eine Frage zum Thema Produktivitätsfortschritte. Also es gibt jetzt die Diskussion jetzt gerade, dass in den USA gibt es ja den deutlichen, wir haben ja seit mehreren Dekaden haben wir ja in der westlichen Welt rückläufige Produktivitätsfortschritte gehabt. Und jetzt gibt es seit 2 Jahren in den USA eine deutlich positive Entwicklung. als in Europa. Ich habe bei Podcast habe ich auch schon diskutiert, da gab es auch in der Financial Times, glaube ich, so eine kleine Serie, wo man so schön gezeigt hat, die Motto, woran liegt das eigentlich? Jetzt wäre meine Frage, und wir können es auch rausschneiden für den Fall, dass wir sagen, habe ich mich nicht darauf vorbereitet, kann ich jetzt nicht sagen. Ist das so, dass die USA in den Produktivitätsfortschritten deutlich besser jetzt dastehen als in Europa? Und wenn das so ist, was können wir daraus lernen? Ich meine, was sind die Ursachen, was könnten wir daraus lernen? Weil wir haben gerade ja gesprochen über die finanziellen Anforderungen. Desto größer der Kuchen ist, desto leichter können wir natürlich auch die ganzen Dinge stemmen.
Man müsste sich dann auch nochmal genau angucken, ob das reine Arbeitsproduktivität ist oder ob das wirklich aus der totalen Faktorproduktivität kommt. Das sind nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Ne? Also ist das sozusagen hauptsächlich akkumulationsgetrieben? Akkumulieren die Amerikaner einfach mehr? Das wäre ein Grund, warum die Arbeitsproduktivität auch steigen könnte. Oder sind die gegebenen Faktoren in den USA einfach über die Zeit produktiver geworden? Das weiß ich nicht, ob man das schon weiß, ehrlich gesagt. Aber natürlich ist es schon so, dass, wie gesagt, die USA hat mit einer bisher immer noch anderen Migrationspolitik, aber auch mit einem Kapitalmarkt, der einfach auch gründungsfreundlich ist, ja, denn das sind aber wieder so alles alte Hüte. Also da haben wir schon ja vor 10 Jahren drüber gesprochen. Aber wir haben immer noch nicht wirklich eine Kapitalmarktunion in Europa völlig realisiert. Ja, wir haben immer noch nicht einen so dicken Kapitalmarkt für Wagniskapital. Und am Ende des Tages kommen daraus ja die Wachstumsgeneratoren, diese neuen Ideen. Ja, die müssen ja am Anfang mal Wagniskapital finanzieren. Also da sind wir in Europa nicht. Dann sind so Dinge wie das Bildungssystem. Wir regen uns jedes Mal, kommt eine PISA-Studie rauf, dann wird sich aufgeregt und es passiert am Ende nichts. Ja, also das ist auch so ein Klassiker. Und stattdessen machen wir dann am Ende wieder eine Rentenerhöhung. Wir reden über diese Themen schon seit Jahrzehnten. Sagen wir mal so, die politischen Gegebenheiten sind am Ende so, dass die älteren Wähler am Ende die Politik auch mitbestimmen. Da beißt die Maus keinen Faden ab in einer Demokratie. Und das ist halt in den USA mit einer jüngeren Bevölkerung, auch mit einer dynamischen Bevölkerung, mit einer Bevölkerung, die wie gesagt immer wieder auch dazukommt und eben wachsen will, dann nochmal einfach ein ganz anderes Thema. Und dann gibt es noch so deutschlandspezielle Dinge wie eine wirklich völlig, und das muss man jetzt wirklich nach und nach den Erfahrungen auch mit der Krise sagen, aber auch in der Bildungspolitik und in der Wissenschaftspolitik merkt man das immer wieder, ein Föderalismus, der eigentlich Wachstumshemmnis ist. Oder vielleicht kein dauerhaftes Wachstumshemmnis ist, aber einiges an Prozentpunkten Bruttoinlandsprodukt-Niveau kostet. Weil wir eine organisierte Verantwortungslosigkeit in Deutschland haben, die ja anders als der amerikanische Föderalismus, wo die Staaten auch fiskalisch für sich erstmal selber verantwortlich sind. Natürlich gibt es da schon Ausgleichsmechanismen über den Bundesstaat, aber zunächst mal ist jeder für sich selbst verantwortlich. In Deutschland haben wir einen Föderalismus, wo am Ende des Tages immer der Bund zahlen will. Ja, weil da, und das ist auch politökonomisch klar, warum das passiert, weil diese 16 Länder, die sind nicht so in den Medien vertreten, die kann man, aber wenn irgendwas in der Wissenschaft sozusagen ist, dann ist es, obwohl sie meistens gar nicht zuständig ist, ist immer Bettina Stark-Watzinger schuld. Obwohl eigentlich die Länder die Gesetzgebungskompetenz haben. Aber und was macht der Bund? Am Ende sitzt der Bund immer am kürzeren Hebel, weil sozusagen, man will halt nicht schuld sein als der entsprechende Minister. Und diese amorphen Wissenschaftsminister der 16, die keiner kennt, ja, wo auch die Bild-Zeitung irgendwie keine Kampagne gegenfahren kann, aber gegen die eine Bundesministerin oder den einen Bundesminister, da kann man eine Medienkampagne fahren, gegen die 16 Hanseln, die da sitzen, nicht. Und es ist immer so, dass wir sehen das von Entscheidung zu Entscheidung, sehen wir, dass die Länder, den Bund, sie eine organisierte Beutegemeinschaft gegenüber dem Bund sind, ja, und am Ende aber dann trotzdem, die wollen immer mehr Geld, am Ende trotzdem nichts tun. Und über den Länderfinanzausgleich und so brauchen wir gar nicht reden. Also da ist ein so miserabler Anreiz, schlecht Anreizgesetz in unserem Föderalismus, dass das, da ist man einfach stehen geblieben in der Föderalismusreform, die hat man nie wirklich vollendet. Und ich habe da kein Modell zu, aber mich würde nicht wundern, wenn uns das einiges an Bruttoinlandsprodukt-Wachstum kostet jedes Jahr. Oder Niveau zumindest kostet, vielleicht nicht dauerhaftes Wachstum, aber Niveau. Ganz einfach, weil die Anreize so ganz miserabel sind.
Das heißt, abschließend halten wir fest, Deutschland hat massive strukturelle Probleme.
Ja, natürlich, aber die hat es auch schon vor Corona. Die hat es auch schon vor Corona gehabt und wir sind aus Corona einigermaßen gut rausgekommen. Und jetzt müssen wir uns wieder daran erinnern, was waren eigentlich die damaligen Probleme und müssen eben unter veränderten Bedingungen diese Hausaufgaben wieder machen. Insofern gibt es da auch nichts großartig Neues zu verkünden, sondern die alten Hausaufgaben sind halt immer liegen geblieben.
Genau, ich wollte es nur spiegeln an den USA, wo man sagt, da gibt es viele strukturelle gute Faktoren, die mich fast zu der provokanten Aussage führen werden, dass auch unter Umständen 4 neue Jahre Trump das amerikanische Wirtschaftsmodell, Erfolgsmodell nicht nachhaltig kaputt machen können. Sie können was kosten, habe ich sie verstanden, aber sie machen eigentlich die strukturellen Faktoren nicht kaputt, weil nach 4 Jahren könnte man ja Migration wieder zurückdrehen und andere Dinge wieder zurückdrehen, weil einfach die Kernfunktion funktioniert.
Naja, nee, das kommt darauf an, ob der Trump ein Orban oder ein Erdogan werden kann und also will, glaub schon, ob er es kann, ob wir die amerikanischen Institutionen lassen. Das wird schwieriger werden, und zwar auch wegen der starken föderalen Struktur. Also mit anderen
Worten. Er hätte ja nur vier Jahre. Meinst du, sowohl Erdogan wie auch
Moment, Orban. Moment, aber er kann drin. Ja, also Erdogan und Orban haben es ja geschafft, durch Umgestaltung der Medien und des Justizsystems, sie quasi für immer, das sind ja keine Demokratien im Sinne davon mehr, dass realistischerweise noch ein politischer Wechsel stattfinden kann. Wenn der Trump das schafft, und ich glaube, das hat er vor, in den 4 Jahren, dann kann das natürlich schon ein Problem werden, weil dann haben wir immer ein protofaschistisches Regime in den USA. Ob das da noch so stark wachsen wird, weiß ich nicht. Das müssen wir jetzt sehen. Also das wäre dann der große Test, klar. Ob sozusagen eine Rückkehr da noch möglich ist. 2020 war das offensichtlich der Fall. Konnte die Institution nicht so kapern, wie das eben in den illiberalen Demokratien Ungarn oder Türkei der Fall ist. Aber das ist eben die große Frage. Und das ist meine persönliche große Angst, dass er es diesmal schaffen wird. Vorhaben tun sie es auf jeden Fall.
Professor Bachmann, wir haben uns ja verabredet, dass wir vor der Wahl nochmal sprechen. Mindestens einmal, wenn was Neues passiert. Das war schon mal ein guter Aufschlag, glaube ich, für unsere gemeinsame Diskussion zum Thema US-Wahl 2024. Vielen herzlichen Dank. Es war sehr interessant. Ich habe eine Menge gelernt. Ich habe da einiges schon vorher gewusst, aber das waren gute Perspektiven. Also vielen Dank. Herzliche Grüße in die USA. Und ich freue mich aufs nächste Mal auf die Fortsetzung. Vielen Dank.
Ich freue mich auch und vielen Dank für die Einladung.
Ein hochspannendes Gespräch, wie ich finde. Ich hoffe, Sie auch. Und wir halten fest, es ist nicht ausgemacht, wer die Wahl gewinnt, aber Donald Trump ist ein Kandidat mit einer wirklichen Chance. Doch wäre eigentlich ein Wahlsieg Joe Bidens so unumstößlich gut für die EU und Deutschland? Immerhin hat er sich doch als beinharter, protektionistischer Industriepolitiker gezeigt, gerne auch zu Lasten seiner europäischen Freunde. Auch Biden ist nicht nur positiv für die EU, vor allem dann, wenn es zu einem Sieg der Demokraten auf voller Linie kommt, er also den Kongress zurückerobert. Die Financial Times machte sich auch dazu Gedanken.
Wenn die Demokraten siegen, müssen sich die Europäer keine Sorgen um die USA als NATO-Partner machen. Aber sie müssen sich mit dem Übergang zu einer Post-Bretton-Woods-Weltanschauung in anderen Politikbereichen auseinandersetzen. So den US-Ansatz beim Thema Klimawandel, bei dem es um Industriepolitik statt CO2-Bepreisung geht. Ein demokratischer Präsident wird keine Zölle in Höhe von 10% erheben, aber er könnte Europa durchaus unter Druck setzen, sich neuen Handelsaktionen und Allianzen in Bereichen wie Transport und Logistik, kritische Mineralien oder Elektrofahrzeuge anzuschließen. Es würde mehr Druck geben, sich einem gemeinsamen Ansatz gegen den chinesischen Merkantilismus anzuschließen, was sowohl Kapitalkontrollen als auch erhöhte Subventionen für die Reindustrialisierung in strategischen Industrien im Inland umfasst. Die EU ist in all dem verständlicherweise uneinig. Sie liegt geografisch zwischen den USA und China und möchte diese Position auch wirtschaftlich und strategisch behaupten. Deutsche Autohersteller oder französische Luxusmarken hoffen darauf vielleicht, aber europäische Politiker selbst an Orten wie Berlin beginnen zu erkennen, dass dies unmöglich sein wird. Europa denkt intensiv über Trump II und eine Zukunft nach der NATO nach. Aber es braucht auch eine Reaktion auf die Möglichkeit von Biden II und darauf, was nach dem Washingtoner Konsens kommt.
In diesem Sinne bleibt mir, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich wie immer auf Feedback, Fragen, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Werbung von Avea Life, einem führenden Schweizer Unternehmen in der Longevity-Forschung. Avea bietet mit Nahrungsergänzungsmitteln effektive Lösungen für gesundes Altern und Verjüngung, damit sich Menschen so lange wie möglich gestärkt, lebendig und jugendlich fühlen. Bei der Entwicklung seiner hochwertigen Supplements nutzt Avea deshalb Inhaltsstoffe, die auf der Basis empirisch zusammengetragener und bewerteter wissenschaftlicher Erkenntnisse ausgewählt werden. Avea-Produkte sind für Menschen gemacht, die ihre Gesundheitsspanne verlängern und das Wohlbefinden stärken möchten. Avea ist mit der Entwicklung des Stabilizers ein Durchbruch in der Blutzuckerregulierung gelungen. Der Stabilizer kombiniert drei kraftvolle natürliche Inhaltsstoffe, die gemeinsam die Aufnahme von Kohlenhydraten aus den Mahlzeiten reduzieren und Blutzuckerschwankungen minimieren. Dadurch können durchschnittlich 40% der Kohlenhydrate bei der Nahrungsaufnahme blockiert werden. Hohe Blutzuckerwerte und Zuckerabstürze werden so vermieden. Der Stabilizer fördert eine reduzierte Fettspeicherung und unterstützt das Gewichtsmanagement. Er ist also ein guter Wegbegleiter für ein gesünderes Leben. Gerade bei festen kohlenhydratreichen Mahlzeiten wie Geschäftsessen, Geburtstagen oder anderen Feierlichkeiten, bei denen die Ernährung nicht immer optimal ist und zu viel Zucker konsumiert wird, ist der Stabilizer perfekt geeignet. Die einzigartige Formel unterstützt Ihren Körper dabei, einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel aufrechtzuerhalten, sorgt für einen verbesserten Energiehaushalt und trägt zu weniger Heißhunger auf Süßes bei. Die Anwendung ist einfach, eine Kapsel 10 Minuten vor einer festen Mahlzeit, maximal zweimal am Tag. Für die sprichwörtliche Qualität und Reinheit birgt, dass Avea alle Produkte in der Schweiz entwickelt und testet. Die Inhaltsstoffe werden aus Rohwaren von qualitätsgeprüften, vertrauenswürdigen Lieferanten gewonnen. Außerdem bietet Avea eine Vielzahl von Produkten an, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind. Dazu gehört auch ein DNA plus BioAge-Test, der den Kunden tiefe Einblicke in ihre genetische Verfassung ermöglicht. Neugierig geworden? Mehr Informationen gibt es unter avea-life.com. Avea bietet allen BTO-Hörern den Stabilizer mit 15% Preisvorteil auf die Erstbestellung. In den Shownotes dieser Episode finden Sie dafür den speziellen BTO-Code. Avea gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. Avea, bestimme selbst, wie du alterst.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.